Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nach der großen Pause, der Alumni-Podcast von und mit Teach First Deutschland Alumni. Und ich bin Henrike und heute ist es eine kleine Premiere, denn heute habe ich jemanden aus dem Teach First Team zu Gast bei mir, nämlich die Oromia Deffer. Hallo Oro.
Hi Henrike.
Was machst du denn eigentlich gerade an diesem schönen Freitagabend oder was hast du gemacht, bevor wir gesprochen haben?
Oh, das ist gut. Ich habe tatsächlich gerade Urlaub und in alter Tradition, wenn ich Urlaub habe, mache ich gar nichts tatsächlich. Also dann liege ich einfach nur da. Mein Team weiß es, ich nenne es immer den Igel machen. Auf dem Rücken liegen, alle Viere von mir strecken und einfach die Zeit genießen, mit dem Hund rausgehen, ganz viel essen, rumliegen, lesen, Quatsch gucken und das war's. Und genau so sah mein Tag heute auch aus.
Das klingt nach einem sehr, sehr guten Tag. Oro, wir wollen heute ein bisschen sprechen nochmal über das, worüber wir beim Alumni Summit gesprochen haben. So sind wir auch quasi zusammengekommen. Aber bevor wir das machen, würde ich mich total freuen, wenn du dich einmal kurz selbst vorstellen könntest.
Sehr gerne. Genau. Ich bin die Oro, 39 Jahre alt und bin bei Teach First Deutschland mittlerweile seit knapp anderthalb Jahren. Und bin da im Bereich Recruiting und Marketing. Mhm. Und genau, das ist auch der Bereich, aus dem ich oder in dem ich jetzt schon eine Weile tätig bin. Also ich bin jetzt schon, glaube ich, seit fast 8 Jahren im Bereich Marketing, Personalmarketing, Recruiting, Personalbeschaffung unterwegs, in unterschiedlichen Unternehmen gewesen und habe dann irgendwann für mich beschlossen, Recruiting macht mir Spaß. Das ist so ein bisschen wie... Ich nenne es immer für mich verkuppeln. Ich habe gerne immer in meinem Freundeskreis auch immer schon geguckt, wer passt gut zusammen, wer ist, könnte Match sein und wen kann ich zusammenbringen. Und letztlich ist ja Recruiting ähnlich, dass man Unternehmen und Menschen, die einen Job suchen, zusammenbringt. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, das würde ich jetzt gerne irgendwie machen in einem Bereich, der mir Spaß macht und der auch sinnstiftend ist. Das habe ich halt bei TFD gefunden und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren bei Teach First Deutschland als quasi Senior Recruiting Managerin.
Und warst du vorher auch im Bildungsbereich eher tätig oder in was für einer Branche?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ursprünglich komme ich tatsächlich aus der Wissenschaft.
Ja.
Ja, also ich habe damals studiert Germanistik und Anglistik-Amerikanistik an der Uni Potsdam und habe dann direkt im Anschluss an meinen Magister an der Uni Potsdam auch promoviert.
Ja.
Und das intern, also ich hatte eine halbe Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Ja.
Das heißt, ich habe also neben meinem Promotionsprojekt an der Uni auch Kurse gegeben und habe dort als Dozentin gearbeitet.
Okay.
Im Bereich Anglistik, Amerikanistik, Sprachwissenschaft. Und genau, also so das sind eigentlich meine beruflichen Wurzeln, ja, da komme ich eigentlich ursprünglich her. Also von daher würde ich sagen, Bildungsverwurzelung ist definitiv schon da. Und das Thema Bildung war auch schon immer eins, was mir sehr am Herzen gelegen hat, weil meinen Eltern immer sehr wichtig war. Und ich glaube, meine Eltern gehören auch zu den Familien, die immer gesagt haben, du schaffst den Aufstieg oder du wirst es irgendwie mal besser haben als wir, wenn du den Weg über Bildung gehst, wenn dir das gelingt. Ja, also von daher ist es etwas, was mich immer schon sehr geprägt hat. Ja.
Und wenn du sagen würdest, was dich bei deiner Arbeit antreibt und was dich jeden Morgen aufstehen lässt, was ist das neben dem Verkuppeln?
Oh, das ist gut. Genau, also Verkuppeln ist ja immer etwas, was einen glücklich macht. Wenn man ein Match zustande bringt, dann macht einen das happy. Und ich glaube, das macht genau den Unterschied. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit mittlerweile 8 Jahren oder so im Bereich Recruiting und so weiter tätig. Und wenn du jetzt irgendwie Menschen in Arbeit bringst und Unternehmen hilfst, jemanden zu finden, der genau diese Lücke schließt im Unternehmen, den sie brauchen, dann ist das auch etwas Sinnstiftendes. Mhm. Wenn das Ganze nur im Profit-Bereich stattfindet und das letztlich irgendwie was ist, wo es nur um Money-Making geht, dann macht dich das am Ende des Tages nur halb glücklich. Und jetzt habe ich aber das Privileg, bei Teach First Deutschland in einem Bereich unterwegs zu sein, dass wir das machen für eine Mission, und zwar für Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, wir machen das Ganze, um tolle Leute zu gewinnen, die wir dann an unsere Partnerschulen schicken können, um bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen. Und für mich ist das ganz besonders wichtig, nicht nur, weil ich das an sich einen schönen Gedanken finde und das ganz wichtig finde, sondern weil ich einen ähnlichen Hintergrund habe wie diese Kids, denen wir helfen. Ich weiß, wie das ist, wenn man aus benachteiligten Strukturen kommt. Und deswegen ist das für mich eine absolute Herzensangelegenheit.
Und das ist vielleicht, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu dem, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Vielleicht kann ich den Hintergrund so ein bisschen transparent machen. Wir hatten ja in Dresden den Alumni Summit, haben da den Live-Podcast gemacht zum Thema New Work. Mhm. Und du hast auch mit im Publikum gesessen und hast mich danach nochmal kontaktiert mit einem Impuls, wo ich gedacht habe, okay, das finde ich so wichtig und so gut, dass du das gemacht hast, dass wir vielleicht einfach darüber mal sprechen sollten im Podcast. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, was so deine Gedanken waren, als du diesen Podcast, den wir da in Dresden gemacht haben, angehört hast.
Also ganz allgemein war das so, ich bin zum Summit gekommen und hatte total Bock, Leute kennenzulernen und habe mich total auf diesen Tag auch gefreut. Und es war so bei der Anmeldung, man konnte gucken, was ist das Angebot, was findet statt an diesem Tag. Und dann stand da unter anderem der Live-Podcast mit dir an zum Thema New Work. Und ich habe mich total gefreut auf das Thema. Erstens, weil ich das cool fand, wow, im Rahmen des Summits findet ein Live-Podcast statt. Das fand ich total cool. Und dann auch noch zum Thema New Work. Das war für mich die perfekte Kombination. Ich habe mich total drauf gefreut. Unter anderem deswegen, weil für mich New Work auch ein Buzzword ist, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ja. Das heißt, das ist für mich ist es eins. Ja, ich bin keine Expertin zu dem Thema. Aber ich dachte, New Work, da wird jeder irgendwie und jede sich irgendwas drunter vorstellen. Es gibt sicherlich eine klare Definition davon, was das ist.
Ja.
Aber letztlich ist es für mich gefühlt ein Buzzword gewesen. Ich habe so viel Content auf Social Media zu dem Thema gefunden. Und jede Person, die dazu irgendwie was berichtet hat, hat irgendwie eigene Schwerpunkte und so weiter gesetzt. Ich dachte, das ist total cool, dass ich jetzt im Rahmen des Summits dazu mal an einem Live-Podcast teilnehmen kann und war total gespannt, was da jetzt so für Perspektiven, für Eindrücke kommen. Und dann habe ich da zugehört und tatsächlich war das so, dass ich das Gefühl hatte, das Thema wird relativ, ich will nicht sagen einseitig diskutiert, aber ich habe da so ein, wir sagen bei TFD immer, bei Teach First Deutschland immer, ich habe da so ein Störgefühl. Ich hatte das Gefühl, es überwiegen bestimmte Meinungen und Perspektiven auf das Thema und ich habe mich da gar nicht mehr repräsentiert gefühlt.
Ja.
Und dass einiges von dem, was da so kam im Verlaufe des Podcasts, resonierte dann irgendwann nicht mehr so richtig mit mir, in letzter Konsequenz. Und da hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, dich anzuschreiben, dir zu sagen, hey, Henrike, ich weiß nicht, irgendwie hat das was mit mir gemacht, hast du Lust, mit mir darüber zu sprechen?
Kannst du das ein bisschen genauer formulieren, was da genau bei dir nicht mehr so resoniert hat oder was genau dieses Störgefühl ausgelöst hat?
Ja, das kann ich machen. Also bei New Work kann man ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und mein Gefühl ist, wie gesagt, ich bin da keine Expertin, aber mein Gefühl ist, man kann entweder zum Beispiel auf das Thema Organisationsstruktur gucken und sich anschauen, wie sich Unternehmen potenziell entwickeln können in Richtung Agilität und einer Art der Leistungsbewertung, also nicht mehr klassisch top-down, sondern sozusagen innerhalb des Teams, wo man dann in fluiden Kontexten mit verschiedenen Leuten in kurzen Iterationen digital an Projekten arbeiten kann. Die andere Thematik ist sozusagen das Thema Mindset, also Mindset der Mitarbeitenden, der Belegschaft hinsichtlich Selbstverwirklichung, Work-Life-Balance und allgemein die Haltung, aus Überzeugung arbeiten zu wollen, quasi so purpose-driven, anstelle oder statt aus einem Zwang heraus zu arbeiten, also quasi das Thema Lohnarbeit überwinden. Ich arbeite also nicht aus finanziellen Zwängen heraus, sondern ich arbeite aus Überzeugung an einem Thema gemeinsam mit Leuten, die ein ähnliches Mindset haben. Ich hatte beim Summit das Gefühl, dass auch beide Bereiche abgedeckt waren. Also es ging los mit diesem organisationsstrukturellen Blickpunkt, wie können sich moderne Organisationen aufstellen? Ja, wie können die funktionieren? Was können die anbieten? Wie können die sich organisieren? So.
Ja.
Und ab der zweiten Hälfte ging das so in Richtung Mindset-Thema.
Ja.
Also was wünschen sich Status quo jetzt? Was wünscht sich eine moderne Belegschaft? Was wünschen wir uns von einem Arbeitgeber an Arbeitgeberleistungen, an einem Setting, am Surrounding, an der Kultur, an Benefits und so weiter? Das war alles da. Aber ich hatte das Gefühl, dass es dann irgendwann im Verlauf immer stärker so in die Richtung ging, so was möchte ich eigentlich? Was ja. brauche ich? Was will ich? Ich habe so ein bisschen die Perspektive für mich verloren, was gebe ich denn eigentlich zurück? Was ja. kann ich denn einer Organisation geben? Was kann ich auch meinen Kollegen und Kolleginnen mitgeben? Ja, was ist mein Beitrag, mein Mehrwert, den ich leiste für das Unternehmen, aber auch für eine Gesellschaft, also so ne, holistisch gedacht. Das hat ja. mir so ein bisschen gefehlt, das hat mich so ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich habe auch gedacht, na gut, wir sind hier auf dem Summit, das heißt, das sind alles smarte Leute, die auch bei uns als Fellows mal gearbeitet haben, 2 Jahre im Einsatz waren, an einer Brennpunktschule und die Lebensrealitäten dieser bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen kennengelernt haben. Mhm. Und die hat mir so ein bisschen gefehlt in der Diskussion.
Ja, ja. ja. Ja, du, ich muss tatsächlich, ich muss dir da zustimmen und ich finde diesen Punkt extrem spannend, dass du das ansprichst mit dem, was gebe ich zurück, weil es tatsächlich so ein bisschen auch, also den Fokus darauf hatte, ja, wie du eben sagst, für das individuelle Wohlbefinden und einen ganz, ganz starken Fokus auf das eigene Ich. Mhm. Und es stimmt, weil wir das Thema eben gesellschaftlich denken müssen, genauso wie ja, wie wir das eigentlich in der Schule tun, so. Also wie, ich sag mal, dieses Beispiel mit der Blume, dass man irgendwie, wenn man sieht, eine Blume, der geht's nicht gut, dann guckt man sich nicht an, was ist mit der Blume falsch, sondern was ist mit der Umgebung falsch, ne? Braucht sie mehr Wasser, mehr Licht und so weiter. Und ich glaube, dieses Bild ist mir gerade so spontan dazu eingefallen. Und ich habe total... Also kann da total mitgehen mit dem, was du jetzt sagst, retrospektiv diese Folge betrachtend, absolut.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, die Themen, die da gesetzt wurden oder das Feedback, was da kam aus der Runde, mhm. ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ich meine, ja. ich bin selber auch in einem Angestelltenverhältnis, ja, ich bin ja. selber Arbeitnehmerin und auch ich denke mir, ich möchte jetzt nicht unbedingt in einem Umfeld arbeiten, das mich stark kontrolliert, wo ich mhm. quasi 9-to-5 irgendwie unter Argusaugen der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten meinen Dienst leisten muss und wo alles so strengst reglementiert ist oder so. Ja, das mhm. möchte ich auch nicht. Und ich möchte natürlich auch nicht für einen Hungerlohn arbeiten und ich möchte auch nicht irgendwie etwas tun, nur um Geld zu verdienen, sondern ja. idealerweise ist es eine Kombination aus, ich mache etwas, was für mich irgendwie sinnstiftend ist und kann davon trotzdem anständig leben. Ne? Also ich kann sehr vieles von dem auch nachvollziehen. Was mir gefehlt hat, war so ein bisschen die Perspektive derer, die eben minder privilegiert sind in unserer Gesellschaft. Das sind ja jene, für die wir diese Mission geschaffen haben, für die es Teach First Deutschland gibt und für die sich unsere tollen Fellows beworben haben, die jetzt mittlerweile in unserem Alumni-Netzwerk sind und die am Summit teilgenommen haben. Mhm. Die haben sich ja nicht ohne Grund damals auch beworben bei uns, sondern sie haben das getan, weil sie das Gefühl hatten, es gibt Leute in unserer Gesellschaft, die auch Potenzial haben, aber deren Potenzial einfach nicht so einfach gefördert werden kann, weil die Strukturen nicht stimmen, ja, die halt einfach qua ihrer Geburt einfach schlechte Startbedingungen haben und wo es einfach Mentoring braucht, eine Unterstützung braucht, wo Leute irgendwie auch dahinter stehen müssen, um die Leute an die Kinder und Jugendlichen an die Hand zu nehmen. Der Unterschied zwischen diesen Kids, für die wir diesen Einsatz machen, und uns, ist nicht Intelligenz und ist nicht Leistung. Der Unterschied zwischen uns und diesen Kids sind Privilegien. Und diese Privilegien, die uns unterscheiden von denen, die haben in der Diskussion gefehlt. Ich weiß, an der einen oder anderen Stelle gab es mal kurz diesen Satz, New Work ist Luxus, kann ich mich noch erinnern, dass der Satz einmal gefallen ist. Und ich glaube, selbst du hast einmal gesagt, es ist ein Privileg, dass du platzieren konntest bei deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin, dass du gerne in Teilzeit arbeiten möchtest und trotzdem anständig verdienen und gewisse Forderungen stellen konntest. Aber dieses Thema New Work, wenn man das zu einseitig aus dieser privilegierten privilegierten Perspektive diskutiert, fehlt mir einfach die Perspektive derer, für die wir ja eigentlich ursprünglich mal zusammengekommen sind.
Absolut.
Das war das Stolz für, was ich hatte.
Mich würde jetzt total interessieren, ich weiß nicht, vielleicht magst du selber nochmal aus deiner Perspektive erzählen, wie es für dich war, sozusagen, was für Erfahrungen du gemacht hast auf dem Arbeitsmarkt diesbezüglich und was du dir vielleicht auch gewünscht hättest, was ein Arbeitsumfeld sagen kann, was es einzahlen kann, sagen für eine Arbeitskultur, damit es inklusiv ist, damit alle mitgedacht werden. Das sind jetzt mehrere Fragen, die ich
auch ja, also, das ist auch schwer. Das ist auch schwer, das glaube ich irgendwie immer auf einen Punkt zu bringen. Ich habe überlegt vorher auch schon, wenn wir uns unterhalten dazu, was eigentlich mein Standpunkt ist, weil, wie gesagt, ich teile ja die Meinung, dass man gewisse Dinge erwartet und auch zu Recht erwarten darf, wie man gerne arbeiten möchte. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich komme ja auch aus dem Bereich Recruiting und Personal. Das heißt, ich weiß ja auch darum, dass wir einen Bewerbermarkt haben mittlerweile, der Unternehmen unter Druck setzt. Das war jetzt nicht deine Frage, aber das ist mir wichtig, das nochmal an der Stelle einzustreuen, dass ich weiß, es ist im Moment, wir haben im Moment auch einen Markt, der es ArbeitnehmerInnen einfacher macht, Forderungen zu stellen. Das war früher nicht so, ne? So, aber wir haben mittlerweile den demografischen Wandel und die geburtenschwachen Jahrgänge. Das heißt also, Arbeitssuchende können mittlerweile sagen, ey, ich erwarte dieses und jenes von einem Arbeitgeber. So, das war früher anders. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach dem Abitur irgendwie schon mal so die Fühler ausgestreckt habe und geguckt habe, was ist so möglich. Ja? Da war man noch in so einer Bittstellerposition. Man hat sich gedacht, oh mein Gott, es sind so viele Leute da draußen, so wenige tolle Stellen. Ich muss jetzt total mit den Leuten in den harten Wettbewerb treten und strugglen, dass ich jetzt irgendwie was reißen kann und so. Und die Situation hat sich verändert. Also auch das, damit will ich auch ein Stück weit legitimieren, dass oder sagen, ich kann nachvollziehen, dass man mittlerweile auch gewisse Ansprüche hat. Aber mir fehlt einfach die Perspektive derer, die weniger Privilegien haben. Wir haben vor kurzem bei TeachWords Deutschland eine groß angelegte Zielgruppenbefragung gemacht. Und da haben wir auch festgestellt, wir haben verschiedene soziale Parameter auch nochmal mit den Antworten korreliert und herausgefunden, dass unsere Zielgruppe mit Migrationshintergrund tatsächlich signifikant vom Rest der Zielgruppe zu unterscheiden ist dahingehend, dass sie wesentlich weniger Ansprüche stellen an Arbeitgeber. Das heißt, sie haben weniger Ansprüche, was zum Beispiel das Image des Arbeitgebers anbetrifft oder das Gehalt beispielsweise oder auch die Flexibilität, generell Arbeitgeberleistungen und sogar den Punkt Diversität. Da war sozusagen die Zielgruppe an sich etwas kritischer und gesagt, Diversität ist schon etwas, was uns wichtig ist, dass uns das geboten wird. Und interessanterweise die marginalisierte Gruppe der Leute mit sichtbarem Migrationshintergrund war da wesentlich zurückhaltend, hat gesagt, ist jetzt kein Dealbreaker, also ne, so nice to have, aber ist jetzt kein Grund zu sagen, da lasse ich mich nicht drauf ein. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, aber mir ist relativ bewusst, dass es dabei nicht darum geht, dass diese Zielgruppe weniger anspruchsvoll ist, sondern dass die erstmal einen Fuß in die Tür bekommen muss. Also die sind froh und davon bin ich selber auch betroffen, so schlage ich jetzt die Brücke zu deiner Frage. Wir sind froh, wenn wir für unsere gute Ausbildung eine qualifizierte Stelle bekommen. Deswegen stellen wir weniger Anforderungen an Arbeitgeber. Und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut, es soll nicht um mich gehen hier in dem Gespräch, wirklich nicht, sondern ich verstehe mich jetzt in dem Gespräch eher als Sprecherin sozusagen dieser Gruppe.
Ja.
Also dass man sich denkt, ich habe mich angestrengt zum Beispiel. Ich habe auch viele Privilegien gehabt, deswegen konnte ich überhaupt Abitur machen und studieren. Und hätte ich jetzt zum Beispiel nicht bestimmte andere privilegierte Voraussetzungen gehabt, hätte ich es nicht so weit wahrscheinlich auch bringen können, dass ich zum Beispiel nach dem Studium sogar noch promoviere. Ne?
Ja.
Was mich aber dazu gebracht hat, dass ich diese Privilegien hatte, das sind wahrscheinlich sehr viele Faktoren, die da mit reingespielt haben.
Es ist spannend, dass du das sagst. Ich muss tatsächlich auch echt sagen, jetzt, wo du das so sagst, mir war das so in dem Sinne auch irgendwie nicht bewusst.
Was denn? Das, genau.
Das von dieser Zielgruppenbefragung. Und klar, es ist so, ne, wenn ich mich auch an meine Schülerschaft erinnere oder Schülerinnenschaft, da hatte von 100 SchülerInnen eine Person einen Ausbildungsplatz nach der 10. Klasse.
Ja.
Und ja, das ist schon krass. Und es ist natürlich so, dass so eine New Work-Diskussion oft, ja, dann auch irgendwie, glaube ich, so absurd klingt dann manchmal.
So. Ja, es ist auch häufig so, glaube ich, wenn man solche Themen mit anhört oder dabei ist, es stellt sich wirklich dann irgendein Gefühl ein. Mhm. Man hat nicht in dem Moment immer sofort die Argumente parat, sondern man hat einfach ein Bauchgefühl. Ja. Und mir ging es tatsächlich so bei dem Summit, ich habe zugehört und ich war ganz gespannt und offen und neugierig und dann habe ich, wie gesagt, einfach nur gespürt, irgendwie tut sich ein Widerstand auf bei mir. Mhm. Und einfach weil ich, da können wir mal die Brücke schlagen tatsächlich zu deiner Frage, so wie es bei mir war. Also ich weiß noch, mein Vater, meine Eltern kommen aus Äthiopien.
Ja.
Und mein Vater ist damals aus dem Krieg geflohen, war da im studentischen Aufstand gegen das Regime in Äthiopien und wurde gefoltert schwer, ist dann als politischer Flüchtling über Russland, über Moskau dann nach Berlin gekommen irgendwann und der hat nachts Zeitungen ausgetragen und tagsüber an der TU Informatik studiert. Und das Geld war wahnsinnig knapp und wir haben quasi von der Hand im Mund gelebt. Und das war sehr anstrengend. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater sich immer gedacht hat, Mensch, irgendwie durchkommen, ja.
Ja.
Und er hat aber immer daran geglaubt, dass Bildung uns aus dieser Situation herausbringt. Und meine Mutter kam für äthiopische Verhältnisse eigentlich aus einer relativ wohlsituierten Familie, aber auch sie ist damals vor dem Krieg geflohen und auch damals dann in Deutschland, in Berlin gelandet und hat dann, um die Familie mit durchzubringen, an den Schulen, an denen ich war, geputzt. Die hat die Toiletten geschrubbt, so ungefähr, und auf den Schulen, auf denen ich war. Und mein Vater hat Zeitungen ausgetragen und ist dann irgendwann, obwohl er seinen Abschluss gemacht hat, als Informatiker dann Taxifahrer geworden. Das ist ein wahnsinnig intelligenter, wahnsinnig gebildeter, belesener Mann.
Yeah.
Und natürlich hat mich das auch geprägt, dass ich gesehen habe, dass meine Eltern so ambitioniert waren und sehr bildungsorientiert. Und trotzdem war das ein wahnsinnig steiniger Weg. Und es ist irgendwie, hat nicht so ganz funktioniert, das, was sie sich, glaube ich, gewünscht haben. Und umso mehr haben sie dann sozusagen auf ihre Kinder gesetzt und gesagt, irgendwie, ne, Leute, guckt mal, dass ihr irgendwie eure Abschlüsse schafft, eine gute Ausbildung, Abitur studieren und dann schaut mal irgendwie, dass ihr den Fuß irgendwie in die Tür dieser Gesellschaft bekommt. Und deswegen ist mir das wahnsinnig wichtig. Ich weiß einfach, dass das ein verlässlicher Weg ist, um rauszukommen. Aber ich habe es natürlich viel, viel, viel einfacher gehabt als meine Eltern, weil ich in Deutschland geboren wurde, die Sprache gleich mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Meine Eltern natürlich auch die richtigen Schwerpunkte, die richtigen Prioritäten gesetzt haben, gesagt haben, Mädel, mach mal ganz viel außerhalb der Familie. Die haben mich in ganz viele AGs und in ganz viele Vereine gesteckt und so weiter und mich gezielt gefördert. Das hat mir geholfen. Aber genau das ist ja der Unterschied, den Fellows machen können.
Ja.
An den Schulen.
Ja.
Das, was meine Eltern Gott sei Dank für mich übernommen haben, obwohl sie halt viele Ressourcen nicht hatten. Aber das ist eben der entscheidende Unterschied. Und deswegen ist mir das wahnsinnig wichtig. Und diese Perspektive, die hat mir tatsächlich in der Diskussion gefehlt, weil ich auch mit Auswertung dieser Ergebnisse gesehen habe, auch die Zielgruppe mit Migrationshintergrund, also die Leute, die auch studiert haben und fließend Deutsch sprechen, also alle unsere Kernvoraussetzungen erfüllen, aber aufgrund ihrer der Migrationsgeschichte, der Fluchtgeschichte ihrer Familie einfach ein anderes Leben führen als unsere bio-deutschen Fellows sozusagen oder Alumniä, dass die wahrscheinlich nicht an dieser Diskussion mit diesen Argumenten teilgenommen hätten, sondern vermutlich etwas zurückhaltender, vielleicht etwas bescheidener gewesen wären. Und damit will ich nicht sagen, seid alle bescheiden und haltet euch zurück. Das führt ja auch nicht zu was Besserem. Aber ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass man diese Perspektive, die Perspektive jener, die marginalisiert sind in unserer Gesellschaft, mitdenkt.
Ja.
weil ich dann mal davon ausgehe, dass unsere Alumni auch das eigentlich wollen, eine Gesellschaft, die durchlässig ist.
Absolut.
Diese Menschen eben genauso existenzberechtigt teilnehmen und stattfinden können.
Ich bin total geflasht von deinen Worten und finde es total toll, dass du dich hier jetzt einbringst und genau das gesagt hast und uns, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges da mit auf den Weg gegeben hast. Du warst übrigens nicht die Einzige.
Ja.
Ja, tatsächlich wird es noch eine Folge geben im Podcast. Das kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern mit Thorsten Menzel und der Susanne, die nämlich auch sozusagen, das hatten sie schon, ich glaube, das klang am Ende nochmal an. Mhm. Die Susanne hatte ja erzählt, was gibt es für Möglichkeiten, New Work auch mal ganz anders zu denken, hatte dann ja so ein Beispiel genannt von so einer Putzfirma in Berlin oder Thorsten, der ja bei einer Gewerkschaft ist und der im Nachhinein beim Essen nochmal zu mir gesagt hat, du, wir sind wirklich alle LobbyistInnen für alle, die keine Lobby haben. Mhm. Und wir müssen dieses Thema stärker pushen und manchmal den Blick ein bisschen wegnehmen von unserem, ja, sehr individuellen oder nicht individuellen, aber von manchmal dieser Ich-Bezogenheit klingt jetzt vielleicht so negativ, weil ich glaube sozusagen so New Work ist auch irgendwie, hat auch so ein, also für mich irgendwie manchmal so einen Geschmack von so einer sehr individuellen Bedürfniserfüllung, was nicht so ganz gesamtheitlich irgendwie gedacht wird, ne? Also viel passiert mir auch selber, wenn ich bei LinkedIn oder irgendwie bei Insta irgendwas über New Work lese, dann ist das schon auch immer eine Diskussion um Themen, wo ich auch jetzt sagen würde, da sind diese Zielgruppen oft nicht repräsentiert, die marginalisiert sind. Und von daher würde ich mit Thorsten und Susanne auch nochmal dazu sprechen, die diesen Lobby-Aspekt auch nochmal verstärkt aufgreifen wollen. Von daher bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du da den ersten Anstoß gemacht hast und wir jetzt noch einen bekommen aus einer anderen Perspektive.
Ja, cool.
Und freue mich sehr und ich hoffe, dass, ja, dass es Anklang findet, dass, genau, und dass wir sozusagen dieses Thema weiterdenken und weiter lernen dazu.
Ja, ich meine, man muss wahrscheinlich auch irgendwann sich dann fragen bei der Diskussion, was ändert das jetzt eigentlich, diese Perspektive mit reinzubringen?
So, ja.
Und das, ich habe auch gedacht, na, ich habe bei mir setzte sozusagen kurz dieses Störgefühl ein und die Frage ist immer so, aber welchen Unterschied positiv macht das jetzt, wenn wir diese Perspektive inkludieren bei der Diskussion? Und ich denke mir halt einfach, wir haben neulich jetzt irgendwie bei den Teamtagen bei TFD darüber diskutiert, was ist eigentlich die Vision wirklich von Teach First Deutschland? Was wollen wir eigentlich, außer dass wir Kindern und Jugendlichen helfen, die schlechte Startbedingungen haben? Ich habe für mich die Antwort gehabt, also zum einen glaube ich tatsächlich daran, dass jeder Mensch von Geburt an ein Talent oder ein Potenzial in sich trägt, was es verdient, gefördert zu werden. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich glaube, unabhängig davon, was wir jetzt gerade für einen Arbeitsmarkt haben, dass es für die Gesellschaft wichtig ist, diese Potenziale auch zu fördern. Wir können uns das gar nicht leisten, auf diese Perspektiven, diese Potenziale zu verzichten. Und mir ist es ganz wichtig, auch das zu betonen. Also es ist nicht nur so ein Charity-Ding hier für mich.
Ja.
Es ist für mich mega wichtig, das zu betonen. Ich bin nicht bei Teach First Deutschland, weil ich glaube, wir machen hier jetzt aus unserer privilegierten Perspektive, zu der ich übrigens auch ein Stück weit gehöre, obwohl ich eine schwarze Frau bin, weil ich ja studieren konnte. Meine Strukturen, meine Umstände haben es mir ermöglicht, dass ich studieren kann, promovieren kann und so weiter.
Ja.
Aber ich bin auch hier, weil ich wirklich glaube, wir können uns das nicht leisten, auf diese vielen klugen Perspektiven in dieser Gesellschaft zu verzichten. Das ist super wichtig, dass wir diese Leute mit reinholen, mit ihren unterschiedlichen Biografien und Geschichten und so weiter. Das wollte ich einfach nur an der Stelle nochmal ergänzen, dass es sozusagen nicht einfach nur Gutmenschentum ist von meiner Seite zu sagen, es wäre doch toll, wenn wir die Perspektiven der Marginalisierten hier mit inkludieren, sondern dass es halt auch mega schlaue Leute sind, die echt was beizutragen haben, die sich mit uns an den Diskussionstisch setzen müssen. Nicht nur bei Teach First Deutschland, sondern generell an jeden Arbeitstisch gehören.
Da kann ich dir nur zustimmen.
Das freut mich zu hören.
Vielen lieben Dank, Oro. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben, dass wir diese Perspektive festgehalten haben und dass wir sie alle hören können. Und wünsche dir alles Gute weiterhin bei Teach First. Ich hoffe, du bleibst der Organisation lange erhalten, solange du das willst, natürlich.
Das plane ich, ja.
Und ja, wünsche dir jetzt ein entspanntes Wochenende zum Urlaubsausklang.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Danke. Und ja, wir hören uns dann im November wieder. Ich habe schon gespoilert, dann mit Thorsten Menzel und mit Susanne. Und genau, bis dahin, gönnt euch gute Pausen.